Herzlich willkommen bei der freiwilligen Filmkontrolle von Rolling Stone mit Arne Wielander und Sasa Niasseri. Ja, Arne.
Hallo Sasa.
Na, welche Filme beschäftigen uns gerade?
Du hast bereits den Film von Quentin Tarantino gesehen. Du gehörst zu den Glücklichen, die dreieinhalb Stunden?
160 Minuten.
160 Minuten Once Upon a Time in Hollywood gesehen haben. Bei einer Pressevorführung anschließend warst du bei der Pressekonferenz. Natürlich musst du auch etwas von der Pressekonferenz erzählen. Aber zunächst, du hast bereits eine, wie ich weiß, eine längere Besprechung geschrieben über den Hollywood-Film. Und du schreibst, das sei der erste Film, bei dem Tarantino sich kopiert. Der natürlich der große Zitatenregisseur ist, der Versatzstücke der Filmgeschichte immer verwendet hat. Und es ging auch immer darum, finde das Zitat, finde die Anspielung, finde die Szene im klassischen Kino bei Tarantino. Aber sag, was ist deine fundamentale Kritik an diesem Film, weshalb er kein vollständiges Vergnügen ist?
Also, dass er sich beim Genre-Kino bedient hat oder bei seinen Vorbildern, also sei es im Martial-Arts-Kino wie für Kill Bill oder schon im Western, wie vielleicht weniger bei Django Unchained als beim zweiten Kill Bill, das ist alles tragbar. Das ist auch in Ordnung, wenn er fremde Meister zitiert, weil er dadurch auch jüngeren Zuschauern nahebringt, was große Szenen im Kino gewesen sind. Was mich gestört hat, war tatsächlich, dass er bei sich selber sich bedient hat. Tarantino hat ja in der Pressekonferenz in Cannes, als der Film seine Uraufführung hatte im Mai, alle Journalisten darum gebeten, möglichst nichts über das Ende zu spoilern. Wenn man Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, dann weiß man auch, dass es nötig gewesen ist, nichts über das Ende zu spoilern, weil es ein revisionistischer Film ist, der die Geschichte neu umschreibt. Das hat er nun nicht zum ersten Mal getan, das hat er bei Inglourious Basterds von 2009 schon mal gemacht, als er ein Märchen davon erzählt hat, dass es gelingt, Hitler, Goebbels und alle, die in der Hierarchie noch unter ihnen stehen, zu ermorden, ein Jahr vor Ende des Weltkriegs, also 1944. Und ohne zu viel verraten zu wollen über Once Upon a Time in Hollywood, den viele noch nicht gesehen haben, ist das eine Maßnahme, also die Geschichtsumschreibung, die Revision eines schrecklichen Ereignisses, nämlich der Mensenmorde, eine Sache, die nicht nur früh im Film antizipierbar gewesen ist, sondern auch als Clou der Geschichte für mich keinen Reiz mehr ausgeübt hat.
Weil es vorher schon bekannt ist. Es ist sozusagen die Prämisse des Films.
Es erschließt sich, also dem aufmerksamen Zuschauer erschließt sich das einfach nach der Zeit, dass es irgendwas passieren muss, dass die Manson-Family ihr Werk so nicht vollstrecken kann. Und selbst wenn man es nicht ahnt und überrascht ist durch das Ende, ist es doch ein Clou, den Tarantino schon mal gebracht hat. Und ich erwarte von ihm einfach mehr. Ich erwarte von ihm, dass er der Geschichte einen Spin gibt, die uns zum Nachdenken bringt, und nicht einfach erklärt, dass die Manson-Family bestimmte Dinge einfach nicht vollziehen konnte. Denn die Tatsache, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, ist, dass Charles Manson, als er seine Kommune dazu bringen konnte, diese Morde zu vollstrecken und die das auch geschafft haben, dass dem natürlich auch eine Logistik und eine Planung vorangegangen ist, die diese Leute nicht als Idioten hat dastehen lassen, unabhängig davon, wie unmenschlich das gewesen ist, was sie getan haben.
Once Upon a Time in Hollywood bedeutet ja im Titel schon an, dass es sich um ein Märchen handelt, so wie Tarantino mehr oder weniger immer Märchen erzählt. Und hier ist es im Titel angelegt, also auch die Umschreibung der Geschichte. Er wollte natürlich nicht quasi dokumentarisch nachfilmen, was jeder schon weiß, was in Reportagen zu lesen war, was ständig repetiert wird, was jetzt zum sozusagen traurigen 50. Jahrestag noch einmal erzählt wurde. Gerade gestern habe ich es in Boulevard-Sendung im Fernsehen gesehen. Da wird es natürlich immer reduziert auf den dämonischen und mit intensivem Blick dreinstarren in teuflischen Charles Manson. Eine amerikanische Reporterin, die damals auch den Gerichtsprozess verfolgt hat, erzählte noch einmal, in welch teuflischen Blick Manson auf dem Titelblatt von Life und Newsweek zu sehen war. Dann das, was als Harem bezeichnet wird, die Manson Family, die drei Frauen auf dem Weg zum Gerichtsprozess, das sind natürlich die Bilder, die man damit verbindet. Dazu das Foto von Sharon Tate und Polanski und diese Geschichte. Nun ist es so, ich habe deine Besprechung gelesen, Sharon Tate steht nicht im Zentrum des Films. Das sind DiCaprio und Brad Pitt, also ein alterner Schauspieler, ein Serienschauspieler, glaube ich, oder schon Filmstar und dessen Stuntman, der von Brad Pitt gespielt wird. Pitt, also die vermeintlich kleinere Rolle. Wie hast du das empfunden? Du hast Pitt sehr gelobt für die Entscheidung und auch für seine Darstellung und für sein blendendes Aussehen.
Ja. Brad Pitt befindet sich in dieser Rolle natürlich auch in seiner, wie man sagen würde, Comfort Zone oder deutsche Komfortzone. Er muss nichts machen, was man nicht von ihm sowieso erwartet hätte. Er ist ein sehr gut aussehender Mann, der zudem auch ein guter Schauspieler sein kann, wenn er sich Mühe gibt. Hier gibt er sich Mühe. Und er ist im Grunde genommen derjenige, der anders als der zweifelnde DiCaprio, der den wirklichen Star halt spielt und in der Umbruchszeit vom goldenen Hollywood ins New Hollywood nicht wirklich mit den neuen Realitäten klarkommt. Also er soll ja neuerdings in Italo-Western in Europa besetzt werden, was er als großen Niederschlag empfindet. Ist Brad Pitt jemand, der die Ereignisse dieses letzten großen Sommers, den die beiden haben, vor der Jahrzehntwende fast wie so ein lakonisch amüsanter Beobachter mitnimmt? Und man darf nicht vergessen, ohne zu viel spoilern zu wollen, dass er in wichtigen Szenen auch die Handlung tatsächlich vorantreibt. Also er trifft auf die Manson Family auf der Ranch, setzt die Domlin auseinander und er hat ein bemerkenswertes Duell mit Bruce Lee. Über Sharon Tate habe ich mich dann doch sehr gewundert, weil Tarantino eigentlich bekannt dafür ist, eher starke Frauenrollen zu inszenieren. Und diese Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, in dem Film halt so ein wenig freudestrahlend durch die Szenerie ihr Licht hat, ohne einen tatsächlichen Beitrag zur Handlung zu haben. Ich habe jetzt in meiner Rezension geschrieben, dass es mit damit zu tun haben kann, dass Tarantino, als sie gestorben ist, erst 6 Jahre alt war und sie vor allen Dingen von Postern und, ich glaube, Wrecking Crew, dem Film, kannte und sie natürlich als Traumfrau dadurch idealisiert hat, weil er sie als Junge, der er damals war, nicht wirklich erfassen und verstehen konnte. Das darf natürlich trotzdem kein Grund sein, eine Frau so darzustellen.
Man weiß ja nahezu nichts über Sharon Tate. Man weiß etwas Biografisches, das wurde selten ausgeschmückt. Es waren nicht viele Filme, die sie bis dahin gedreht hatte. Man weiß, dass sie 1968 mit den Beatles, also zur selben Zeit wie die Beatles, im Ashram war, beim Maharishi Yogi in Indien.
Ach, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Das wusste sie. Ja. Sie war dort mit ihrer Schwester, die Prudence heißt, und das ist die Prudence aus Dear Prudence.
Das ist die Schwester von Sharon Tate.
Ja, was ach, John, gar nicht. Ja, Prudence.
Also okay.
Und John Lennon hat dann ein Lied über Prudence geschrieben, weil die nie ihre Hütte verlassen wollte und deshalb Come Out Tonight.
Ja, da muss ich dich mal kurz zitieren. Es gibt eine Anekdote, die du mal erzählt hast auf dem Weg zu unserem Festival im Rolling Stone Weekender, die ich sehr lustig fand und seitdem auch immer wieder zitiere. Als die Beatles dann dieses Camp in Indien verlassen haben, hatte doch der Yogi gefragt, ja, wie kann das denn sein, was ist denn los? Und dann hast du erzählt, dass Lennon gesagt hat, ja, wenn du wirklich so schlau bist, wie du sagst, dann weißt du ja, worum wir gehen.
Das ist vielleicht die schönste Anekdote.
Habe ich bis heute nicht vergessen, die Anekdote, die fand ich sehr lustig.
Es gibt viele Anekdoten über Indien und den Maharishi und die Beatles, etwa auch, dass Ringo Starr sich die Dosenessen, Konservendosen aus England schicken ließ, weil das Essen da nicht vertragen hat in Indien oder es nicht mochte. Und er brauchte also die wahrscheinlich Bohnen in der Dose aus England dergleichen. Und der ist ja, glaube ich, zuerst auch abgereist und hat es sehr schnell aufgegeben. Mhm. Aber zurück zu Sharon Tate, man kennt nicht viele Filme, möglicherweise hat man gar keinen Film jemals mit ihr gesehen, sie hatte noch keine großen Rollen gespielt, war nicht in Rosemary's Baby, der Film, der Polanski kurz zuvor, glaube ich, war der Film schon angelaufen im Sommer 69? Ja.
Rosemary's Baby war sozusagen sein Durchbruch, darüber reden auch DiCaprio und Pitt, also DiCaprio freudestrahlend bezeichnen ihn als wichtigsten Regisseur der Welt, den es zurzeit gibt. Und es schien klar, dass Polanski danach Karriere machen würde, was er auch getan hat, unabhängig vom Tod seiner Frau.
Ja, und möglicherweise hätte sie dann in späteren Filmen Polanskis gespielt, vielleicht in Chinatown. Ja. Das ist steht alles dahin. Sie war 26 Jahre alt, glaube ich. Es ist also auch nicht der Film über ein Traumbild. Man wundert sich etwas darüber, dass Tarantino diese Frauenfigur nicht auch so ausgeführt hat, wie er Uma Thurman ausgeführt hat in Kill Bill. Hier hat er ja beide Filme gewidmet. Pulp Fiction ist ein Film auch der Uma Thurman. Jackie Brown ist ein Film über eine Frau, die im Zentrum steht. Der Film heißt auch so, ist der Film von Pam Grier im Wesentlichen. Wahrscheinlich hat Tarantino einige der eindrücklichsten, charismatischen Frauenfiguren überhaupt geschrieben. Dieser Film scheint aber zwei Männern gewidmet zu sein. Und zwei Schauspielern und natürlich dem alten Hollywood. Das ist ja der Umschlag vom alten Hollywood-System zum New Hollywood, das schon da war, spätestens seit 1967, als auch The Graduate von Mike Nichols ins Kino kam und natürlich Bonnie and Clyde mit Warren Beatty und Faye Dunaway. So, dieser Film zeigt aber nicht das neue Hollywood, zeigt nicht Peter Bogdanovich, die da auch schon irgendwo vorhandenen, mindestens Francis Coppola, Spielberg, George Lucas waren im Hintergrund und John Milius, der Drehbuchautor, später Regisseur, über den wir nachher auch noch sprechen werden, zu Apocalypse Now. So, das ist Tarantinos Angelegenheit nicht, sondern er zeigt auch mit der Spahn Ranch das Gelände, auf dem Film Dreharbeiten stattfanden und das zum Zuhause der Manson Family geworden.
Ja, das ist wirklich, also es hat mich wirklich sehr gewundert. Vielleicht hätte es den Rahmen des Films gesprengt, wenn er diese Transition zwischen goldener Ära und New Hollywood gezeigt hätte. Er hat ein paar Figuren eingebaut, aber hat bemerkenswerterweise wirklich nur die, die entweder den Wandel mitgemacht haben oder jenseits von Gut und Böse dieses Systems gearbeitet haben. Also Steve McQueen kommt in dem Film vor, gespielt von Damian Lewis in einer Szene, die in der Playboy-Villa spielt. McQueen ja einer derjenigen Schauspieler, über den wir später im Rahmen von Apocalypse Now auch noch auf jeden Fall reden müssen, der den Sprung geschafft hat. Er ist nie so ein Grübler geworden wie jetzt Pacino oder Hoffmann, aber doch als Actionstar bis zu seinem Tod noch was zu sagen hatte. Er ist zu sehen, eine Szene sowohl in der Burt Reynolds mitspielt, als auch ein junger Schauspieler Burt Reynolds verkörpert, wurde rausgeschnitten bzw. nicht gedreht. Burt Reynolds verstarb ja kurz vor den Dreharbeiten und sollte George Spahn spielen, den Besitzer der Spahn Ranch, wo die Kommune gehaust hat. Wurde dann durch Bruce Dern ersetzt, auch in einer sehr guten Rolle. Und James Marsden, der Schauspieler, sollte tatsächlich den jungen Burt Reynolds spielen, hat den auch gespielt, wurde eigentlich dann rausgeschnitten. Frage ist, warum? Vielleicht, weil Tarantino nach dem Tod von Burt Reynolds nicht das Risiko eingehen wollte, ihn zweifelhaft darzustellen. Aber auch Burt Reynolds ist ja eine Hollywood-Figur, die in den 70ern und in den 80ern sehr groß gewesen ist, also zumindest bis Mitte der 80er, aber nie einer gewesen ist, den auch nur dieser Wechsel ins New Hollywood auch nur ansatzweise tangiert hat. Also er hat natürlich bei John Bormel mitgemacht, bei Deliverance, den man theoretisch in die New Hollywood-Richtung packen könnte, aber er ist kein Star, den man assoziiert mit diesen Anti-Helden.
Ja, Bormann war natürlich sogar beim New Hollywood-Kino und Außenseiter wiederum als Engländer, der dazugekommen war. Und Deliverance wird selten verbunden mit New Hollywood, aber es war natürlich die Zeit 1972 und auch ein radikaler Film, übrigens ja einer, der vom amerikanischen Hinterwald handelt, also der amerikanische Film. Aber Reynolds wurde dann ja die große Action- und Komödiengestalt der 70er Jahre.
The Highway to Hell los.
Ja, die Macho-Komödien, der Slapstick auf der Autobahn.
Ich habe den immer verwechselt. Man wechselt mit dem Film mit Clint Eastwood, wo da so ein Orang-Utan in seinem Wagen, in seinem Auto drin. Das war aber ein anderer Film, oder?
Ja, das ist ein anderer Film, aber es ist nicht der von Michael Cimino, wahrscheinlich Thunderbolt and Lightfoot, da fährt der Affe nicht mit.
Nee, da fährt statt des Affen Jeff Bridges mit.
Ja, genau. Da fahren Eastwood und Bridges zusammen. Nun, Eastwood hat natürlich sehr viele Filme in den 70er Jahren gedreht, aber für Slapstick-Komödien war nicht bekannt. Das leichtere Fach sozusagen hat Burt Reynolds ausgefüllt bis Anfang der 80er Jahre. Und dann waren auch diese Highway-Filme, davon gab es ja mindestens noch zwei Fortsetzungen, glaube ich, auch nicht mehr erfolgreich.
Ja, Reynolds hatte ja auch, fehlt ja auch das Gespür für PR später und für die Rollen, was sie ihm bedeuten können. Das ist ja bekannt, dass er sein Comeback hatte, 98 mit Boogie Nights und dafür auch nominiert war, von P.T. Anderson als Pornoproduzent, beste Nebenrolle für einen Oscar nominiert gewesen ist und dann eine derart negative Kampagne gegen den Film gefahren hat, bevor er wusste, dass er nominiert werden würde, dass klar ist, dass er ihn später auch nicht mehr bekommen könnte. Also Reynolds hat ja auch sämtliches Gespür für seine eigene Karriere dann anscheinend verloren.
Ein konservativer Schauspieler zweifellos, der sich dann darüber wunderte, in welchem Film er mitgespielt hat, eben in Boogie Nights von Paul Thomas Anderson. Er muss aber da jetzt Drehbuch gelesen haben und er muss ja gewusst haben, dass er diesen Pornoproduzenten, der übrigens ja sehr sympathisch gezeigt wird.
Ist der gute Vater der Truppe.
Ja, also auch souverän und es war ja auch Reynolds kein enormes Comeback, aber es wurde gewürdigt. Es war also von der Art, wie Tarantino ältere Schauspieler, Stars von früher wieder eingesetzt hat. Sogar Travolta zählte zu der Zeit von Pulp Fiction natürlich aber schon dazu.
Gut, dass du das erwähnst, weil das ist eine Sache, die mich tatsächlich sehr gestört hat beim jetzigen Tarantino-Film. Er gräbt niemanden mehr aus, um ihn zu besetzen und damit, also es ist ein bisschen ein Sicherheitskino geworden bei ihm. Er hat ja bei Jackie Brown mit Robert Forster und Pam Grier zwei, ja man sagte mal vielleicht abgeheift, das ist zu negativ, aber zwei Leute besetzt, auf die niemand mehr gewartet hatte. Und das immerhin in dem Film, der nach Pulp Fiction gekommen ist. Dann hat er in Pulp Fiction John Travolta wieder ausgegraben. Das hat er jetzt alles für Once Upon a Time in Hollywood nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er einfach mit den größtmöglichen Stars das Geld für diesen sehr teuren Film wieder reinholen wollte oder ob es vielleicht in diesem Kontext nicht gepasst hätte. Aber ich unterstelle ihm, dass er inzwischen zu wenig Risiken eingeht.
Er verpflichtet jetzt Stars für Nebenrollen oder für jede kleine Nebenrolle einen Star, der aber sogar noch ein Star ist. Wobei man bei Al Pacino schon sagen kann, na, man weiß nicht mehr so genau, welche Filme er zuletzt gedreht hat. Ich erinnere mich an seine Rolle des Produzenten Phil Spector. Der Film war, glaube ich, im Fernsehen zu sehen.
Den habe ich schon ganz vergessen, stimmt.
Das ist auch schon wieder 4 oder 5 Jahre her.
Aber Travolta als Gotti.
Ja.
Den auch keiner gesehen hat.
Ja. Es gab vorher viel Aufregung um diese Rolle als Phil Spector, auch um den Film, den David Mamet, glaube ich, gedreht hat und der dann aber im amerikanischen Privatfernsehen, glaube ich, gezeigt wurde, der schwer zu bekommen ist, auch auf DVD, und der dann auch gar keine Furore gemacht hat, auch nicht als, also die Furore hat vorher die Perücke von Al Pacino gemacht, diese große afroartige Perücke, die Frisur von Phil Spector in der späteren Zeit, für die Spector dann fast berühmter war als für seine Wall of Sound und die großartigen Platten, die er in den 60er Jahren gemacht hat.
Ja, umso gruseliger sah er aus bei diesen Mugshots, bei denen die Perücke dann gefehlt hat, ne? Diesen Gefängnisfotos.
Ja,
dafür, da wurde aus ihm das Hutzelmännchen.
Das war dann abermals spektakulär und hat natürlich den Niedergang sozusagen bekräftigt. Aber Pacino ist ein Star, den man seit 7, 8 Jahren fast nur noch in Nebenrollen sieht oder in Filmen, in die so marginal sind, dass man ihn kaum noch wahrnimmt. Er ist jetzt, glaube ich, demnächst in einem Film mit De Niro wieder zu sehen.
The Irishman.
Ja, beide waren ja nie nebeneinander zu sehen, bis zu Heat von Michael Mann, also 1996, 95.
Danach gab es noch einen, der so, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der ging zum Glück sehr schnell unter. Sie haben 2005 oder 2006 nochmal in einem zusammengespielt. Und na klar, ich meine, De Niro ist ja auch ziemlich untergetaucht oder spielt eher in Filmen, die man sofort vergisst. Wahrscheinlich ist da tatsächlich Meine Braut, ihr Vater und ich dran schuld. Oder generell die Komödie bei De Niro, die ihm sehr viel Geld gebracht hat, bei der er trotzdem so grumpy spielen konnte, wie er immer gespielt hat. Er musste praktisch nicht komödiantisch spielen. Er wirkte nur im Kontext mit Ben Stiller komödiantisch. Und dann wird er gemerkt haben, mit Komödien lässt sich leichter Geld verdienen, indem er einfach so weiterspielt, wie er bisher gespielt hat.
Ja, ohne jede Herausforderung sozusagen. Mhm. Also schon die Rolle in Jackie Brown ist natürlich so angelegt, dass er eigentlich nur den Schnauzbart braucht und den Mund verziehen muss. Mhm. Also die Oberlippe, die Unterlippe über die Oberlippe schieben muss und die ganze Zeit grimmig und dumpf aussehen muss. Mhm. Mehr hat er nicht getan und Tarantino hat wahrscheinlich genau das von ihm gefordert. Ja. Und er hat sozusagen geliefert. Und diese Figur fordert ja auch nichts anderes. Das ist der Witz. So wie Bridget Fonda eben das Surfer Girl ist.
Ja.
Und die überragende Rolle und die sozusagen komplexe Figur ist natürlich Jackie Brown, ist Pam Grier und ist aber auch Robert Forster. Ist auch ein Film über das Altern, das Robert Forster anrührend zeigt. Und der war nun wiederum ein Schauspieler, der immer sozusagen B-Darsteller war, selten Hauptdarsteller in B-Movies und Nebendarsteller in größeren amerikanischen Filmen, aber jemand, an den Tarantino sich aus den 70er Jahren erinnert hat.
Er hat bei Disney das Schwarze Loch, bei dem er gilt ja als der erste dunkle Disney-Film mit Maximilian Schell. Da hat er die Hauptrolle eines heldenhaften Kommandeuren gespielt und ich erinnere an seine großartige Leistung als palästinensischer Terroristenchef in Delta Force mit Chuck Norris von 86. Aber auch natürlich ein B-Movie. Ich finde halt bei Tarantino, was mich oder was ihm in die Hände spielt, ist, es gibt viele Rezensionen von Once Upon a Time in Hollywood, aber auch viele, die sich mit vermeintlichen Metaebenen beschäftigen. Und er profitiert derzeit ungemein von der Berichterstattung zum Film, die sich darum dreht, dass der Film angeblich nicht nur ein Kommentar sei über das wichtige Jahr 1969, in dem die goldene Ära durchs New Hollywood abgelöst wurde, sondern auch ein Kommentar ist zur heutigen Filmindustrie, in der große Filme immer unbedeutender werden und Streamings und das Heimvideo immer wichtiger wird, sozusagen das Alte keinen Bestand mehr hat und das Neue, Oberflächliche alles wegspült. Ich finde, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich finde irgendwie die Zusammenhänge ein bisschen konstruiert, zu sagen, dass Old Hollywood gut war, New Hollywood problematisch ist und das Streaming als Äquivalent der Umwälzung heute das große Kinoereignis ablöst. Also das wirkt für mich wie so ein krummes Bild.
Ich glaube nicht, dass Tarantino eine solche Kritik formulieren würde. Um zu erinnern an die letzte Szene von Carradine in Kill Bill 2, wenn er das Weißbrot schneidet, die Rinde, also das Sandwich schneidet. Du hast, glaube ich, auch Bezug genommen auf diese Szene, wenn er Superman im Unterschied zu anderen Superhelden erklärt, was der Unterschied ist, das Superman verglichen mit Spider-Man und anderen, dass nämlich bei Superman die Verkleidung der eigentliche Superman ist, also sein Umhang oder die Maskierung ist der wahre Superman und die Verkleidung ist Clark Kent, also die menschliche Inkarnation.
Ja, und der Spott über den Menschen, weil wer ist dieser Mensch Clark Kent in seiner Darstellung? Es ist ein tapsiger Typ. Einer, dem immer die Tür vor die Nase zufällt, der die Zeitung fallen lässt, der die Brille sich zurechtdrückt, der unbedarft ist. Also der ganze Zynismus, den der Superman da sozusagen in die Wiege legt, ist, dass wenn Superman schon beschließt, sich zu verkleiden als Mensch, den Menschen dann als unglaublich schwach und naiv darstellt.
Ja, und Tarantinos Pointe ist, die er Carradine in den Mund legt, das ist die Kritik des Autors, oder Supermans Kritik an der menschlichen Gesellschaft, an der Verfasstheit der menschlichen Gesellschaft. Und ich fand das immer eine verblüffende Pointe und hatte auch über diese Frage der Verkleidung nicht nachgedacht oder die beiden Inkarnationen sozusagen, was bei Spider-Man natürlich offenkundig ist. Und bei den allermeisten, ne? Beim Silver Surfer könnte man wahrscheinlich sagen, naja, der Silver Surfer ist der Silver Surfer, der sich auch nie mehr verändert. Der ist dazu verdammt, auf dem Brett durchs All zu fliegen. Er wird immer silbern bleiben. Die meisten sind ja durch atomare Strahlen verunstaltet worden, wie der Hulk, und verändern aber ihr Wesen. So, aber der Gedanke der Kritik an der menschlichen Gesellschaft, in deiner Besprechung schreibst du, gemessen an einer Pointe, die Tarantino in dem Hollywood-Film bringt, ist diese Carradine-Episode in Kill Bill geradezu genial, gelungen. Ja. Was bedeutet, dass du nicht vollkommen überzeugt bist von der Superman-Episode
am Ende des Films? Ich glaube, was mich am meisten gewundert hatte, war die Struktur. Also das innerhalb dieser Küchenszene im Kontext, im finalen Zusammentreffen zwischen Carradine und der Braut Uma Thurman, dass Carradine überhaupt eine Figur dargestellt hat, diesen Samurai-Kämpfer, der sich dieser Analogie überhaupt bedient. Ich glaube, das hatte mich einfach am meisten verblüfft und es wäre vielleicht eine Szene gewesen, die in einem anderen Film vielleicht besser aufgehoben wäre, als dass asiatische Schwertkämpfer, dieser pseudo-asiatische Schwertkämpfer tatsächlich die Philosophie seiner geliebten Braut mit der einer Superheldin vergleicht. Aber der Gedanke Tarantinos an sich, erkannt zu haben, dass Superman das Muster umgedreht hat und als Verkleidung den Menschen gewählt hat, das ist natürlich schon toll. Also steht, das ist schon erhaben über den Zweifel. Ich habe es in Kontext gesetzt zu der Szene, in der die Manson-Mitglieder in Once Upon a Time in Hollywood begründen, warum es in Ordnung ist, Menschen überhaupt zu töten. Das begründen sie damit, dass Filmstars ja die dunklen Idole seien, die ihren Film selber töten und damit die Anleitung quasi mitliefern. Ich bin mir nicht genau klar, warum Tarantino das gedreht hat oder diese Szene eingebaut hat, ob er zeigen wollte, dass die Mitglieder der Family keine sehr hellen Köpfe gewesen sind oder ob er tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte, dass die Distanz in den 60er Jahren zwischen dem Hollywood-Geschehen und den echten Menschen so gering gewesen ist, dass man zu solchen Fehlartigen überhaupt in der Lage gewesen ist.
Es ist ja ein läppisches und auch frivoles und auch unglaubwürdiges Argument. Eines, das man tatsächlich von dumpfen, bornierten Menschen nur erwarten würde, die nachträglich ihre Terrorakte, die sie eigentlich aus anderen, eigentlich ohne Grund begehen, rechtfertigen wollen. Und das kann kaum der Grund gewesen sein. Wir wissen ja fast nichts über die Motivation der Manson-Family, der Frauen. Die haben das später ja auch nicht genau begründet. Also das Sozialneid könnte ein Grund sein, allgemeiner Wahnsinn könnte ein Grund sein. Ob er sie hineingeredet hat, weiß man nicht genau. Hat er später gesagt, nun, das lag in ihrer eigenen Verantwortung. Ich habe ihnen nie einen Auftrag gegeben, aber ich bin kein Sonntagsschullehrer. Mhm. Bin niemals Sonntagsschullehrer gewesen. Also natürlich muss die Suggestion enorm gewesen sein. Wir müssen unter seinem Bann gewesen sein. Bei ihm war es natürlich der Hass auf das Establishment, das er auch verhindert hat, dass er irgendwo reüssierte. Und vor allem hat er als Musiker nicht reüssiert. Mhm. Eigentlich ist es die Geschichte eines erfolglosen Musikers, dessen Songs nicht angenommen wurden, dessen Songs nicht produziert wurden. Natürlich auch die makabre Tatsache, dass Terry Melcher, der Plattenproduzent, der Sohn von Doris Day, der wiederum mit Brian Wilson bekannt war und dessen Bruder Dennis Wilson von den Beach Boys, dass der Mansons Platten nicht produzieren wollte und der wohnte noch Wochen vor den Morden am Cielo Drive in genau dem Haus, in das Sharon Tate und Polanski dann gezogen sind, was die Bande nicht wusste, als sie das Haus schließlich überfallen haben.
Sie wussten wahrscheinlich noch nicht mal, wer dort wirklich gerade ansässig sein könnte, ob Sharon Tate überhaupt diejenige ist, die dann dort ist. Ich empfehle in dem Zusammenhang, gerade wenn es um die Motivation der Täter geht oder die mangelnde Motivation der Täter, es gibt auf YouTube tatsächlich ein sehr seltenes Video neuerdings, dass Doris, ich glaube sie heißt Doris, Doris Tate, zeigt, die Mutter von Sharon Tate, wie sie, das müsste so 83 gewesen sein, bei einer Anhörung, in der es um, wie nennt man das nochmal, nicht Freispruch geht, sondern um die Bewährungsfristverkürzung oder irgendwie sowas, auf Tex Watson
trifft. Entlassung.
Genau, die vorzeitige Entlassung. Tex Watson war ja einer der drei Täter der Manson-Family und gilt ja als der Anführer oder derjenige, der die meisten Messerstiche verabreicht hat. Er sitzt dort Sharon Tates Mutter Doris Tate gegenüber. Da merkt Doris Tate an, dass sie sehr viel Zeit gehabt hat, also wahrscheinlich 14 Jahre, von 1969 bis 1983, um sich wirklich sehr wortgenau zu überlegen, wie sie den Täter, den Mörder ihrer Tochter konfrontiert. Und das ist eine interessante Szene. Sie sitzt nicht gegenüber und will von ihm einfach nur wissen, warum er das getan hat. Also die klassische Frage der Hinterbliebenen an Täter. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt diese Anhörung gehabt hat, um sie dafür rechtfertigen zu sollen oder zu müssen. Aber er wird da auch nur aus der Rückansicht gezeigt und auch nickend und nicht wirklich beantwortend. Das heißt also, viele Fragen sind bis heute nicht geklärt und Tex Watson hat ja auch so eine wenig glaubwürdige Wendung zu so einem wiedergeborenen Christ oder sowas hingelegt. Er sitzt ja immer noch ein, sind ja alle auf lebenslänglich verurteilt. Todesstrafe wurde damals umgewandelt in Kalifornien. Und es gibt also immer noch mehr Fragen als Antworten. Und die werden halt im Film halt auch nicht beantwortet.
Und am Ende sind es meistens esoterische Antworten, die an den Haaren herbeigezogen werden. Oder sie sind metaphysisch oder sie sind okkult. So auch deshalb ja das Wort vom Satan, vom Teufel und vom Unbegreiflichen, was doch wahrscheinlich psychosoziale Motivation war bei Manson. Oder was man allgemein den Wahnsinn nennt. Mhm. Und über einen Wahnsinn wollen wir nun auch sprechen, über einen anderen Wahnsinn, den Wahnsinnsfilm Apocalypse Now, der beinahe Francis Coppola und die Crew in den Wahnsinn getrieben hätte. Die beim Hauptdarsteller Martin Sheen einen Herzinfarkt ausgelöst hat, worauf er aber später die Dreharbeiten wieder aufgenommen hat. 3 Monate später war er wieder am Set in den Philippinen. Wir sprechen über Apocalypse Now, weil es jetzt eine dritte Schnittfassung gibt, möglicherweise den Final Cut, eine etwas kürzere Fassung als Apocalypse Now Redux, der 2001 veröffentlicht wurde. Der Film Apocalypse Now wurde zum ersten Mal in Cannes gezeigt, 1979, in einer noch nicht vollständigen Schnittfassung, hat den großen Preis gewonnen, die Goldene Palme gewonnen, damals in Cannes. Und jetzt gibt es eine Fassung, die anders als Redux nicht 220, sondern glaube ich 180 Minuten lang ja, ist.
Ja, genau, die mittellange Fassung.
Das mittlere Apocalypse Now. Genau. Und Coppola schneidet ja auch immer zu den Paten um. Er hat die Doppelhelix aufgelöst und hat eine integrierte Fassung, eine lineare, chronologische Fassung.
Leider, ja.
Fürs Fernsehen also, veröffentlicht. Das war nicht überzeugend.
Das war nicht überzeugend,
nein. Man hat es dann im Fernsehen gesehen, hat es wieder vergessen. Ich glaube, auf DVD gibt es auch diese Version neben so vielen anderen Editionen vom Paten. Nun ist wahrscheinlich auch die neue Schnittfassung keine Umdeutung, diese französische Kolonial-Episode aus dem 19. Jahrhundert ist nicht mehr enthalten. Habe ich gehört, denn ich habe diese Fassung noch nicht gesehen. Hast du diese jetzt wieder verkürzte Fassung schon gesehen?
Nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Lust habe, sie zu sehen, weil sie wird sicherlich großartig sein, aber ich bin immer ein Fan der Annahme gewesen, je länger, desto besser. Also ich gucke am liebsten jeden Film, den es gibt, in seiner längsten Version. Weil wenn ein Film gut ist, in der kurzen Version, kann er in den meisten Fällen, finde ich, in der längeren Version gar nicht schwächer sein. Was mich bei Apocalypse Now wundert, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, ist, also die Welt hat sehr lange gebraucht, diesen Film zu würdigen. Wenn man an die großen Vietnam-Filme gedacht hat, hat man oft an andere gedacht. Man hat an Deer Hunter gedacht, die durch die Hölle gehen, weil er gezeigt hat, wie Menschen zu Hause mit dem Trauma umgehen müssen. Platoon war der große Oscar-Film mit klaren Gut- und Böse-Zuschreibungen, Barnes und Elias. Full Metal Jacket war halt der Kubrick-Film, der sowieso über alle Zweifel erhaben gewesen ist, weil er von Kubrick gewesen ist, nach öffentlicher Meinung. Heute würde man sagen, der bedeutendste Vietnam-Film war Apocalypse Now, auch wegen seiner psychedelischen Ebene, die halt für die Geistesverfassung steht. Welchen Stellenwert hat er für dich und würdest du auch sagen, oder warum glaubst du, hat der Film so lange gebraucht, um seine Wirkung zu erzielen?
Ja, er galt ja nicht nur als megalomanisches Projekt, was er ja auch war, als unvollendeter Film, weil er eben weil er so lange brauchte. Das hieß dann natürlich noch während der Dreharbeiten, die in ein dankbares Futter waren für die amerikanische, für die Weltpresse, für die Filmpresse. Es gab immer Bulletins und Zustandsmeldungen über die Dreharbeiten auf den Philippinen im Wesentlichen.
Mehr Zustandsmeldungen als Dailies wahrscheinlich.
Ja, genau. Dailies auch, aber so nach 100 Tagen wurde, man sieht das in dem Film Hearts of Darkness.
Ich muss ganz kurz dazwischenfunken, tut mir leid. Dailies, mir ist eine Sache kurz eingefallen, die ich erwähnen muss, gleich reden wir weiter. Dailies, ich habe in der Empire im Filmmagazin einen tollen Bericht über Der Weiße Hai 2, Jaws 2. Und die Dreharbeiten waren sehr chaotisch. Der erste Regisseur wurde entlassen, unter anderem, auch deshalb, ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß, weil man sich die Dailies angeguckt hat und gesehen hat, dass in fundamentalen Aufnahmen die Schauspieler auf dem Hals abgeschnitten waren. Mhm. Also das sind Sachen, die
alle
sieht man in den Dailies. Ja, das sieht man in den Dailies.
Okay. Aber nicht nach dem Hai-Angriff, sondern schon davor.
Schon vorher, genau.
Noch, also nicht abgebissen, sondern
von der Kamera
herumliefen oder genau, noch an Bord waren.
So, entschuldige
ja, jetzt. Also Dailies ist auch gar kein so bekannter Begriff, aber das sind natürlich die, das ist das Gesichtet, das Filmmaterial, das Gesichtet wird am Ende eines Tages sozusagen, was dann angeschaut wird, ne, was geschafft wurde am Tag. Und zweifellos hat Coppola sich das immer angesehen, aber oft gab es nichts zu sehen. Ein Taifun hat die Sets zerstört, mindestens einmal. Dann Martin Sheens Herzinfarkt. Die waren von Anfang an hinter dem Drehplan. Also 17 Wochen waren geplant. Und es wurde dann der 100. Drehtag gefeiert. Da war man schon etwas niedriger gestimmt. Da waren also 3 Monate vorbei. Dann musste 3 Monate um Martin Sheen, der per Helikopter ins Krankenhaus gebracht wurde, nach Amerika herumgedreht werden, weil er nicht als zentrale Figur nicht zur Verfügung stand. Also wurde irgendwas auf diesem Kanonenpatrouillenboot gedreht. Alles, was überhaupt drehbar war in den 3 Monaten, bis er zurückkam. So fielen sie weiter hinter den Plan. Man sieht in Hearts of Darkness und das
ist... Dabei ist er ja schon in fast jeder Szene zu sehen. Ne? Also wenn man sozusagen ohne ihn weiterdrehen muss, man kann ja nur Atmo-Aufnahmen machen. Es gibt ja eigentlich kaum eine Szene, gibt es überhaupt irgendeine Szene, in der er nicht zu sehen
ist? Auf dem Patrouillenboot kaum. Also es gibt natürlich Nahaufnahmen und er wurde auf dem Patrouillenboot gedoubelt und dann von hinten gezeigt. Okay. Also wenn die anderen 4 Soldaten gezeigt werden, dann ist er entweder nicht zu sehen oder jemand stellt ihn sozusagen da und dann ist er nur von hinten zu sehen. Es fahren ja noch 4 andere mit, die auch übrigens während der Dreharbeiten, wie sie später freimütig, wahrscheinlich auch damals schon freimütig zugaben, Drogen genommen haben, was ja auch den Rollen, die sie, den Männern, die sie dargestellt haben, entsprach.
Lawrence Fishburne, 19 Jahre alt.
Ja, genau, Lawrence Fishburne am Ende der Dreharbeiten, 1978 oder sogar 79 schon, 19 Jahre alt. Vorher war er noch 16 oder 17 Jahre alt, als die Dreharbeiten begonnen hatten. Also der jüngste Schauspieler da, später ja eine Weile berühmter Schauspieler, der, wie man meinen sollte, etwas zu jung war. Natürlich gab es 18-jährige, 19-jährige Soldaten in Vietnam. Also es waren jedenfalls desaströse Dreharbeiten, die auf den Philippinen stattgefunden haben, vor allem, weil der philippinische Präsident den Einsatz von Militärhubschraubern, sämtlicher Militärhubschrauber der philippinischen Streitkräfte erlaubt hatte. Aber im Norden des Landes gab es Aufstände von Rebellen. Und wann immer da Aufstände waren, mussten die Hubschrauber in einer anderen Mission mussten in den Norden fliegen. Und wenn die Aufstände dann wieder niedergeschlagen worden waren oder der Einsatz vorbei war, dann kehrten die Hubschrauber zurück, um bei Coppola wieder Apocalypse Now zu drehen.
Haben denn die philippinischen Piloten dann auch die Hubschrauber gesteuert oder hatte?
Ja.
Weil ich frage mich immer noch, ich finde eine der größten Szenen überhaupt des Kinos ist ja die kurz vor der Napalm am Morgen Bombardierungsszene stattfindet, als in einem One-Take ungefähr 20 verschiedene Hubschrauber permanent durchs Bild fliegen, während unten Duval als Colonel oder als General halt seine Anweisung gibt. Und ich frage mich ja, wie Coppola das gedreht haben kann, dass er mit allen per Funk verbunden gewesen ist, weil nachher stoßen Hubschrauber zusammen. Oder wie bringt man die alle ins Bild? Das sind Szenen, muss man auch würdigen, die man heute nicht mehr hat einfach. Das ist eine gigantische Regieleistung gewesen, das Geschehen am Boden zu kontrollieren, der sprechenden Darsteller, als auch der Himmelsobjekte, die sich nie in die Quere kommen dürfen.
Das war eine enorme choreografische Leistung.
Unfassbar.
Sicher gab es Experten für Sprengstoff und auch für diese Flugeinsätze, aber es musste natürlich mit den Piloten. Genau, es gab ja auch
noch Explosionen im Bild, hinten und vorne.
Ja, also es war auch eine sehr große, teure Crew, die das ins Bild gesetzt hat. Und eben deshalb, glaube ich, diese Leistung wird heute stärker noch gewürdigt als damals. Damals hat man sicher auch das Eindrucksvolle gesehen. Goldene Palme von Cannes war ja auch eine hohe Auszeichnung. Aber der Film wurde in Europa offenbar mehr geschätzt als in den USA, denn die erwarteten Oscars gab es nicht. Es gab einige Oscars, es gab nicht die großen Oscars für den Film, die aber Coppola freilich auch schon bekommen hatte für den Paten 2 dann vor allem. Und möglicherweise dachten sie auch, na, der braucht jetzt nicht noch mehr Oscars, der wird ja noch größenwahnsinniger.
Also ich wüsste gar nicht, wer außer Hitchcock, muss man vielleicht auch mal sagen, so eine beeindruckende Viererstrecke gemacht hat. Pate 1, The Conversation, Pate 2, Apocalypse Now. Man muss ja Angst gehabt haben vor Coppola, dass man dachte irgendwie, der wird jetzt alles beherrschen mit diesen 4 Filmen in Folge. Ich wüsste jetzt niemanden, der 4 solche Treffer in Folge gedreht hätte.
War auch in den 70er Jahren einzigartig. Ja. Also er war der größte sogar unter Scorsese, auch Spielberg noch zu der Zeit.
Ja. Und zumal bei Scorsese hatte er ja schon mit New York, New York, war der vor oder nach Raging Bull?
Vor Raging Bull.
Da hatte man ja schon so eine kleine Talfahrt ja schon erlitten, als man gesagt hat, irgendwie, das war ein Nice-to-Have-Film, aber das ist nicht wirklich unser, wie man immer sagt, Marty. Das Material, das man sich von ihm vorgestellt hätte.
Auch ein desaströser Film, Dreharbeiten desaströs, wurde katastrophal aufgenommen von der Kritik. Und,
aber er lieferte Scorsese einen super Satz, auch in Cannes, als er nicht mehr reden wollte, zu viel Stress und gesagt hat, no coke, no interviews. Ja. Also ein Motto, wenn er seinen Stoff nicht kriegt, hat er auch keinen Bock mehr auf die Promo.
Das war auch schon das Problem während der Dreharbeiten, wie auch die Produzentin Weintraub, die selbst schwer abhängig war, mit der, glaube ich, eine Affäre hatte und die immer mit dem Plastikbeutel da herumlief als Produzentin des Films und ihn damit versorgt hat, weil er auch nicht drehen konnte ohne, oder sich wahrscheinlich geweigert hätte zu drehen, wenn nicht das Kokain in meinem Beutel da gewesen wäre. Deshalb wurden diese, dauerten die Dreharbeiten auch sehr, sehr lang und der Film geriet so erratisch und wurde beinahe so berühmt als Dreharbeiten-Desaster wie Apocalypse Now. Aber die Berichte über Apocalypse Now waren 1976, 77, 78 dann überschrieben Apocalypse When, Apocalypse Never. Und das war also schon der Generalbass seit 1977, weil die Dreharbeiten nicht zum Ende
kamen. Ja, die böse Ironie im Titel Now. Ne? Wenn du dir Now im Titel gibst. Ja. Die Dringlichkeit, Jetzt-Zustand.
Apocalypse auch noch. Ja. Ja. Es passte alles allzu gut und es war wie gerufen. Und in Hearts of Darkness sieht man auch das 16mm Material, das Eleanor Coppola, die Ehefrau, auf den Philippinen gedreht hat. Die hatte von Beginn an den Auftrag oder sich selbst den Auftrag gegeben, Aufnahmen zu machen. Auch von Eingeborenen sozusagen, die für einige Szenen am Kurzpalast engagiert wurden. Sie hat Coppola natürlich in seiner Schreibstube, in dem Haus, das sie gemietet haben, beim Schreibmaschine-Schreiben aufgenommen. Sie hat Tonbandaufnahmen gemacht, auch von dem Moment, da Coppola am Telefon, nachdem er erfahren hatte, dass Sheen einen Herzinfarkt hatte und ausgeflogen werden musste, so das Schimpfen Coppolas am Telefon oder die Überlegung, was sie denn machen, und makabrerweise auch sollte Sheen sterben. Und, und da ruft er dann, ich hol Redford, ich hol Nicholson.
Wenn ich Nicholson haben will, dann kriege ich ihn auch.
Ja, genau. Und sie dokumentiert auch, man sieht Coppolas Größenwahn, er hat sich auch damals schon vor der Kamera geäußert, aber auch dann seine Verzweiflung. Er hat sein eigenes Geld investiert, die Überziehung des Budgets, und das Budget war längst überzogen, weil die Drehzeit natürlich überzogen war, dass er sein eigenes Geld investiert hatte, jammerte er, mein Geld habe ich schon verloren, das ist mein eigenes Geld, ich werde den Film nie zu Ende bringen. Und er gefällt sich aber möglicherweise auch in dieser Verzweiflung, in diesem Nihilismus, in der Larmoyanz, dass er, der Herrscher über diese Dreharbeiten, die Kontrolle verloren hat und dass er untergehen wird mit dem Film im Herz der Finsternis.
Aber hat er denn jemals in Zweifel gezogen, ob die Herangehensweise an Vietnam mit dem Drehbuch und dem Stoff, den er hatte, die richtige gewesen ist? Er hat ja sich an Joseph Conrads Heart of Darkness, wie er auch, ne, die Doku nach dem Roman benannt ist, halt bedient, als vor allen Dingen die Reise eines Mannes, wie man so sagen würde, in Anführungszeichen zu sich selbst, der im Wahnsinn des Dschungels jemanden trifft, den der Wahnsinn auch wahnsinnig gemacht hat. Und viele Vietnam-Filme haben ja eher so universell angelegtere Themen gehabt, ne, wie Kubrick mit Full Metal Jacket, wie schlimm die Ausbildung ist und wie man im Dschungel auf Menschen trifft, auf die Vietnamesen, die genauso Menschen sind wie du und ich. Und hatte Coppola, oder weißt du das, hatte Coppola jemals irgendwie sich gefragt, ob diese extrem ich-bezogene Charakterstruktur der Leute, wo du nicht mehr klar feststellen kannst, was Wahnsinn ist und was noch Normalität ist, überhaupt passt zu dem Sujet?
Ich glaube nicht, dass er je Zweifel hatte. John Milius, über den wir vorhin kurz gesprochen hatten, hat 1969 den ersten Entwurf geschrieben. Da wusste man also vom My Lai-Massaker schon und hat die Fernsehbilder gesehen. Und Milius hat Heart of Darkness genommen von Joseph Conrad und hat den ersten Entwurf gemacht. Und jahrelang hat, und hat es wahrscheinlich Coppola angeboten. Und Coppola wollte es produzieren und er wollte George Lucas die Regie anvertrauen und John Milius Drehbuch nehmen. Und er hat dann Milius Drehbuch genommen und es überarbeitet, hat es verändert und hat es oft über während der Dreharbeiten auf den Philippinen dann über Nacht geändert. Und er musste Szenen umschreiben, auch den Umständen geschuldet, aber auch den Schauspielern geschuldet. Ich möchte jetzt aus den Erinnerungen von Eleanor Coppola eine Passage lesen, den Prolog ihres Buches, das in deutscher Übersetzung erschienen ist, 1980 schon, übrigens in der Reihe Neue Frau bei Rororo. Deutscher ja, Titel, vielleicht.
War die neue Frau wahrscheinlich als Autorin. Ja,
vielleicht bin ich zu nah, ist der deutsche Titel, heißt aber eigentlich Notes, 1979-80 in den USA erschienen.
Was ja ein total unterschiedlicher Titel ist, ne, die Übersetzung. Ne? Vielleicht bin ich zu nah und Notes. Das eine ist wirklich sehr distanziert, das andere löst ja jede Entgrenzung auf.
Ja. Naja. Also das hat wahrscheinlich auch mit dieser Reihe zu tun, in der es erschienen ist. Es gibt natürlich diesen Satz, vielleicht bin ich zu nah, diese Überlegung, zweifellos war sie zu nah. Aber wäre sie nicht zu nah gewesen, hätten wir nicht den Dokumentarfilm Hearts of Darkness und hätten nicht diesen Band Notizen, das sind 250 Seiten
Wahnsinn.
Über die Dreharbeiten zu Apocalypse Now. Okay. Im Prolog schildert sie, wie ihr Mann Francis die Hauptrollen besetzen will. Also Kurt und Willard, das ist der Soldat, der auf die Reise geschickt wird, auf die Suche nach dem verschollenen Colonel Kurtz, der von dem gesagt wird, dass er sozusagen desertiert sei und eine Schreckensherrschaft im Dschungel führe und eigentlich getötet werden muss. Nicht mehr zurückgeholt, sondern eigentlich terminiert werden muss. Diese beiden Rollen wollte Coppola besetzen und zwar schon im Herbst 1975. Telefongespräche November 75 bis Februar 1976. Steve McQueen sagt, das Drehbuch sei großartig, aber die Rolle des Willard sei nicht so recht passend für ihn. Francis sagt, er will nach Malibu hinunterkommen und darüber reden, wie er die Rolle für ihn umschreiben kann. 10 Tage später. Steve McQueen sagt, die Rolle liegt ihm jetzt viel mehr. Das Drehbuch ist wirklich gut, aber er kann im Grunde nicht für 17 Wochen ins Ausland gehen, weil Ailey McGraw, mit der er zusammen war zu der Zeit, ihren Sohn nicht ins Ausland mitnehmen kann und seinen Sohn vor dem Highschool-Abschluss steht. Am nächsten Tag. Francis ruft Brando an, er geht nicht ans Telefon. Francis spricht mit Brandos Agent, der sagt, er sei nicht an einer Rolle interessiert und wolle nicht drüber reden. Am selben Tag. Francis spricht mit Al Pacino, sagt, er schickt ihm das Drehbuch, redet über einen interessanten neuen Ansatz, die Figur zu interpretieren. Später. Al hat das Drehbuch gelesen und redet stundenlang über die Rolle des Willard, was für ein großartiges Skript das ist. Wie er die Rolle sieht, kommt aber schließlich zu der Einsicht, dass er sie nicht übernehmen kann, weil er 17 Wochen im Dschungel nicht durchstehen würde. Sie erinnern sich daran, wie krank Al in den paar Wochen Dreharbeiten zu der Pate 2 in der Dominikanischen Republik wurde. Francis spricht mit McQueens Agent und bietet ihm die Rolle des Kurtz an, die nur 3 Wochen in Anspruch nimmt. McQueens Agent sagt, dass Steve das macht, aber dass er genauso viel Geld will wie für die 17-Wochen-Rolle, $3 Millionen, weil es durch die Auslandseinnahmen des Films ja wieder reinkommt. Francis ruft James Caan an, bietet ihm die Rolle des Willard an, 17 Wochen für $1.25 Millionen. Jimmys Agent sagt, er will 2 Millionen. Francis bietet Jimmys Agent erneut $1.25 Millionen. Jimmy lehnt ab, sagt außerdem, seine Frau sei schwanger und wolle das Baby nicht auf den Philippinen bekommen. Francis bietet die Willard-Rolle Jack Nicholsons Agent an. Der Agent lehnt sie für Jack ab, weil Jack bei einem Film selbst Regie führt und sich die Drehtermine überschneiden. Francis ruft Robert Redford an. Er hat das Drehbuch endlich gelesen und findet es großartig. Die Kurtz-Rolle gefällt ihm, aber die Willard-Rolle kommt für ihn nicht in Frage, weil sein Film noch nicht fertig ist und er seiner Familie versprochen hat, dass er in diesem Jahr nicht mehr für längere Zeit im Ausland dreht. Francis zieht sein Angebot an McQueen zurück. Francis telefoniert mit Nicholsons Agent und bietet ihm die Rolle des Kurtz an. Francis spricht mit einem Besetzungsagenten, der unbekannte Schauspieler in New York für die Willard-Rolle vorsprechen lassen soll. Jack Nicholsons Agent ruft zurück, Jack lehnt die Kurtz-Rolle ab.
Ja. Es ist irre. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir bildlich vorzustellen, wie die ganzen Stars, die du genannt hast, Redford, Kahn, McQueen, gewirkt hätten in den jeweiligen Rollen, die dann Sheen und Marlon Brando letzten Endes dann eingenommen haben. Es hätte den Film massiv verändert. Natürlich hätte diejenige Person, die Kurtz gespielt hätte, weniger Aufwand betreiben müssen als letzten Endes 4 Monate im Dschungel mit Martin Sheen. Aber hättest du dir James Caan und McQueen als Kurtz vorstellen können? Das wäre eine viel körperlichere Art der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Soldaten geworden, als letzten Endes dann Sheen gegen den massigen, im Schatten gehaltenen Brando, der fast so eine mythische Figur im Film ist.
Ja, und Coppola hatte sich Brando auch anders vorgestellt. Vielmehr hatte sich Kurtz anders vorgestellt.
Ja.
In Heart of Darkness von Joseph Conrad ist Kurtz, und heißt glaube ich auch Kurtz, ist diese verschollene Gestalt ein Einsiedler, ein alter, hagerer Mann, der auch kränklich ist. Also von ganz anderer Art, als Brando ihn schließlich dargestellt hat. Und als sie sich dann einig geworden waren und Brando zugesagt hatte, die Rolle zu spielen und dann zu den Philippinen kam, er war ja nur für 3 Wochen vorgesehen für das Ende des Films, da war Coppola entsetzt darüber, wie schwergewichtig Brando war. Er hatte ihn eine Weile nicht gesehen, seit dem ersten Paten vermutlich nicht, also 2-3 Jahre, na, schon 3-4 Jahre vorher. So, und jetzt überlegte er, wie er Brando überhaupt zeigen kann, wie er das machen soll mit den Szenen. Und er musste Szenen umschreiben. Und laut Eleanor Coppola war es Brando auch selbst peinlich. Er wollte so nicht auf der Leinwand zu sehen sein, er wollte so nicht gefilmt werden.
Ja, man hat ihn
und
selten,
deshalb das Halbdunkel.
Genau, man hat ihn selten beim Laufen gezeigt. Also meistens sind die Leute zu ihm gekommen, also Sheen als Willard ist zu ihm gekommen. Und dann hat man Brando halt beim Nachdenken gezeigt und beim Antworten im Halbdunkel sitzend und sich dabei die Glatze gerieben hat, was ja auch sehr wirkungsvoll trotzdem gewesen ist.
Ja, ne? so hat er eigentlich Don Corleone noch einmal gespielt, ja, jetzt ja. Aber mit Glatze.
Ja.
Der Pate ist ja im Zwielicht gefilmt, in dem Arbeitszimmer. Mhm. Auch da ist Brando im Halbdunkel. Da war der Kameramann Gordon Willis. Und Vittorio Storaro war es bei Apocalypse Now. Und der hat dann Großartiges geleistet, indem er im Inneren dieses verfallenen Palastes Brando schließlich tatsächlich eigentlich immer nur den leuchtenden Schädel zeigt und nicht den Körper. Manchmal steht Brando auf, das wollte er eigentlich auch vermeiden, um die Leibesfülle nicht zu zeigen. Also es gab viele Zufälle. Dennis Hopper kam hinzu zu den Dreharbeiten, hatte das Drehbuch nicht gelesen. Brando übrigens hat das Drehbuch auch nicht gelesen, wie man in Hearts of Darkness sieht. Und Coppola forderte ihn dazu auf, wenigstens am Vortag immer die Szene zu lesen. Und Brando dachte, also Coppola wollte natürlich, dass Brando sich vorbereitete auf den Film, in dem er Joseph Conrads Heart of Darkness lesen würde. Und das hatte Brando nicht gemacht. Er hatte wohl das Drehbuch gelesen und er dachte, das sei Heart of Darkness von Joseph Conrad.
Da sieht man mal, dass er dem Skript diese literarische Qualität zugestanden hat.
Ja.
Ich meine, ich finde es ja so toll, dass wenn man mal Dennis Hopper und Brando mal vergleicht, was aus beiden nach diesem Film geworden ist. Also Brando muss ja anscheinend so genervt gewesen sein von diesen Dreharbeiten und zu denen von Superman, wo er für 5 Minuten Auftrittszeit auch noch mal 1 Million bekommen hatte, dass er nachher, glaube ich, keinen wirklich tollen Film mehr gedreht hat. Er hat mit Johnny Depp nochmal Don Juan de Marco gedreht und einen mit De Niro nochmal, wo er sich, glaube ich, über den Regisseur Frank Oz aufgeregt hatte.
Miss Piggy.
Genau.
Er nannte Oz
genau.
Piggy, weil der Muppet findet.
De Niro musste dann die Regie für ihn übernehmen, er wollte nur noch mit De Niro reden, aber Brando hat danach dann wirklich auch die Nase voll gehabt, während Dennis Hopper, glaube ich, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch immer ein Junkie gewesen ist und dann erst, als er wieder clean war, und er das David Lynch versichern musste, 86 für Blue Velvet dann zurückgekehrt ist. Und seitdem, man sagt ja immer abonniert auf, seitdem abonniert gewesen ist auf die des psychotischen Bösewichts und das auch bis zu seinem Tod auch durchgehalten hat. Also es ist schon interessant zu sehen, was die Dreharbeiten da auf den Philippinen aus diesen beiden Menschen gemacht haben.
Ja, also was sie schon waren und was sie dort verkörpert haben und was es dann zur Jahrzehntwende 1980, was dann daraus wurde. Ja. Also bei Brando nicht mehr viel, nur noch wenige statuarische Rollen, wobei er noch tanzt in Don Juan de Marco, was so 15 Jahre das später
schon gar nicht mehr.
Er tanzt mit am Strand und Johnny Depp ist ja sein Bewunderer in dem Film. Und in Freshman hat er noch gespielt, das war ein Jahr vorher. Und dann eben The Score mit Frank Oz ganz am Ende seiner Karriere. Also jeder Auftritt Brandos war dann zwar ein besonderer Auftritt, weil man sagt, Brando spielt noch einmal. Aber es waren natürlich keine entscheidenden Rollen mehr, sondern das Ereignis war, dass er überhaupt im Sitzen oder im Stehen noch einige Sätze aufsagte.
Er hat sich das mit den Oscars schon angekündigt. Er hatte ja, was denn die Geschichte angegangen ist, seinen Paten Oscar abgegeben, verweigert. Er hat ja stattdessen eine vermeintliche indigene Frau, also man würde damals sagen Indianerin, auf die Bühne geschickt, die in seinem Namen den Preis abgelehnt hat und auf die menschenunwürdige Situation der Indianer hingewiesen hat. Die Pointe war natürlich, dass sie in Wirklichkeit eine Schauspielerin gewesen ist, das kam ja später erst raus. Aber meinst du, es hat sich in den frühen 70ern schon so angekündigt, dass Brando nach dem ersten Paten eigentlich schon fertig war mit der Herausforderung, die Schauspielerei ihm noch hätte bieten können?
Na, er war schon vor dem Paten fertig mit der Schauspielerei und mit dem Filmbusiness, war er ja immer schon. Also so. das war sogar 1960 schon, ja. Spätestens.
Wie alt war er beim ersten Paten? Mitte 40 vielleicht?
Ja, er war etwa Mitte 40. Ich glaube 47, als er den letzten Tango gedreht hat, dann ein Jahr später.
Den gab es ja auch noch, stimmt.
Ja. Der letzte Tango war ja noch einmal ein Triumph und zugleich der letzte, auch sein letzter großer Tango als Schauspieler. Also man danach, der Auftritt von Supermans Vater war dann wahrscheinlich der Offenbarungseid, als es nur darum ging, die eine Million Dollar.
Du hast mir ja erzählt, dass James Caan ursprünglich für die Rolle vorgewesen war, also der Sonny Corleone aus dem Paten, der natürlich wahrscheinlich als Vater auch gern zugeschlagen hätte. Aber da sieht man auch mal, dass Coppola letzten Endes auch am liebsten mit seinem Ensemble zusammengearbeitet hätte, das ihm schon vertraut gewesen ist.
Ja, natürlich. Und es für die Besetzung hat aber nicht nur die ins Feld geführt, die er beim Paten besetzt hatte, beim ersten und beim zweiten, wenn nicht bei früheren Filmen, sondern eben nahezu jeden Schauspieler, der irgendwie in Frage kam, der populär war, der zur Verfügung stand und der nicht zu teuer war. Also er hat Jack Nicholson, mit dem er keinen Film gedreht hatte, ebenso wie Robert Redford ins Auge gefasst, neben James Caan, und zwar für beide Rollen. Das zeigt natürlich die Beliebigkeit, vollkommen unterschiedliche Rollen, Colonel Kurtz und der Mann, der geschickt wird, um ihn umzubringen oder lebend, tot oder lebendig zurückzubringen, Willard, vollkommen gleichgültig. Steve McQueen kann beide spielen, Jack Nicholson kann beide spielen, Al Pacino kann beide spielen. Al Pacino war auch noch in keinem Film von Coppola, aber bei Sidney Lumet gerade vorher in Dog Day Afternoon und war nur auch ein großer Star. Aber so Coppola glaubte natürlich und wahrscheinlich zu Recht, er könnte alle bekommen, aber natürlich nicht für Auslandsdreh, allein schon Auslandsdreharbeiten.
Ja,
17 Wochen im Ausland.
17 Wochen auf den Philippinen, einem sehr unsicheren Land, bei dem die medizinische Versorgung, die Essensversorgung auch bei weitem nicht so gut ist, wie man es heute erwarten würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass Redford da einfach keine Lust drauf hatte.
Ja, und Redford hat gerade an All the President's Men gearbeitet, wahrscheinlich. Oder was meint er mit seinem eigenen Film? Regie Nicholson hat er damals noch nicht geführt. Das
wahrscheinlich gerade beendet, ne?
Ja.
Er ist dann vor seine eigene Herausforderung 79 dann ja mit Kubrick gestoßen, die langen Dreharbeiten für Shining, die natürlich trotzdem wahrscheinlich sehr viel angenehmer gewesen sein müssen, als die Vorstellung am Sumpffieber in Fernost zu verbringen.
Ja, man weiß wahrscheinlich zu wenig über die Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit von Hollywood-Schauspielern. Oder man nimmt an, weil ja immer die Rede ist von Extremdarstellungen, von Herausforderungen, von Risiken, von körperlichen Veränderungen. Sie tun alles für die Rolle. Bei De Niro natürlich Raging Bull und gibt ja einige andere Beispiele. Method Actor. Ne? Und das weiß man ja von Al Pacino auch. Redford hat sich nie für einen solchen gehalten. Nicholson auch eher alte Schule. Mhm. Aber Darsteller, die sich der Methode verbunden fühlen, für die ist es, sind ja solche Herausforderungen eigentlich geradezu die Voraussetzungen für ihre Arbeit. Und, ja, und Pacino hätte vielleicht schon vor Der Duft der Frauen einen Oscar gewonnen.
Man muss mal ganz praktikabel rangehen. Ich weiß nicht, ob Brando als letzter hinzugestoßen ist, als in Darstellerregel oder als einer der ersten, aber wenn man weiß, dass Brando dabei ist und im Dschungel dreht, und dort vielleicht keinen Trailer hat, in dem man sich zurückziehen kann, sondern davon ausgehen muss, dass eine Diva wie er als letzter ans Set kommt mit Verspätung, dann hat man vielleicht auch ganz praktisch gedacht, auch keine Lust, da die ganze Zeit in der Sonne zu schmoren und die Eitelkeiten des Co-Stars zu ertragen. Das sind so Sachen, die man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, mit welchen Machtverhältnissen dort auch zum Ausdruck gebracht wird, wie viel man wert ist und wie viel nicht und wie viel man andere quälen lassen kann. Vielleicht hatten auch, ich weiß nicht, wann Brando dabei war, ob er sehr spät in der Planungsphase erst nach Sheen gekommen ist oder nicht, aber die Konstellation Sheen und Brando deutet natürlich auch darauf hin, dass man mit Sheen jemanden hatte, der damals noch kein großer Name gewesen ist und viel mehr hat erdulden müssen, als es vielleicht die Konstellation Redford-Brando ermöglicht hätte. Ne?
Ich glaube, Brando hat wahrscheinlich die 2 Millionen bekommen, die James Caan wahrscheinlich nicht, also die Caan ja nicht bekommen sollte. Mhm. Es sollten ja 1,25 Millionen sein. Aber Brando reichte das vielleicht auch. Vielleicht hat Brando auch, jedenfalls hat er das Geld genommen und dann später war er dann noch Supermans Vater. Ich glaube, Superman erschien dann noch vor Apocalypse Now, ne? 78 erschien der Superman-Film und erst 79 dann Apocalypse Now. Und seitdem wurde er größer und größer und größer. Und ein Film, der ja eigentlich ein Fragment geblieben ist und der zweimal umgeschnitten wurde. Die DVD-Blu-ray-Fassung, die 180-Minuten-Version, wird, glaube ich, im September auf DVD Blu-ray veröffentlicht.
Genau. Ja, damit wären wir quasi auch schon am Ende unserer Sendung heute gekommen. Once Upon a Time in Hollywood ab 15. August oder seit 15. August im Kino. Apocalypse Now, Final Cut, voraussichtlich Final Cut, ab Mitte September. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung.
Bis dann.
Bis bald. Tschüss.